Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Seit Mitte August gehen jede Woche Tausende in Minsk auf die Straßen und demonstrieren gegen Staatschef Lukaschenko. Auffallend ist, wie stark sich Frauen bei diesen Protesten engagieren, und darüber wollen wir heute sprechen. Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, das ist nämlich der Titel eines Sammelbands, der gerade erschienen ist und der nur Texte von Frauen über dieses Phänomen enthält. Zwei der Autorinnen sind jetzt hier bei mir, deren Texte in diesem Band erschienen sind. Elke Schmetter ist das, Autorin und Kulturchefin beim Spiegel. Hallo Frau Schmetter, schön, dass Sie da sind. Und Olga Drindova, Redakteurin der Belarus-Analysen an der Uni Bremen, Politologin und Autorin. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es sind ja tatsächlich Frauen, die man mit diesen Protesten verbindet, die das Bild prägen. Drei von ihnen standen für die Opposition zur Wahl. Ein Frauenporträt wurde auch zum Symbol der Bewegung. Jetzt trägt dieser Titel, dieser Band den Untertitel »Das weibliche Gesicht der Revolution«. Und was genau das ist, heißt es im Vorwort, eine reale Kraft oder ein medialer Effekt? Das fand ich eine ganz interessante Frage. Was ist denn Ihre Antwort? Wer möchte? Frau Drindova?
Ja, ist eigentlich an sich eine sehr komplexe Frage. Ich würde sagen sogar beides, weil die Frauen eben, also das ist schon, das kann man eine Frauenrevolution oder weibliche Revolution nennen, allerdings war es überhaupt nicht so geplant, vielleicht sogar gar nicht gewollt. Also wenn wir uns die Gründe anschauen, wieso die Menschen protestieren oder wieso diese Proteststimmung oder diese Politisierung so hoch war unter Belarus noch vor den Wahlen, dann verstehen wir, dass ja eigentlich die drei Kandidaten oder potenzielle Kandidaten, die populär geworden waren, eigentlich Männer. Also die waren alle entweder verhaftet oder mussten das Land verlassen. Die wurden überhaupt nicht zur Wahlkampagne zugelassen. Und dann plötzlich, drei Wochen vor den Wahlen, haben wir dieses weibliche Frauentrio also gesehen. Die haben sich dann zusammengesetzt, eigentlich vor allem dafür, dass sie statt diese Männer auftreten. Das war der ursprüngliche Grund.
Ja, die quasi vertreten ihre Männer.
Sie haben es wirklich so betont. Wir sind dafür da, um unsere Männer zu vertreten, die jetzt verhaftet sind. Und das ist natürlich an sich erstmal keine feministische Botschaft. Das hat sich allerdings schon so weiterentwickelt. Seitdem, wir haben ja schon mehrere Wochen riesige Frauenmarsche auch gesehen, Frauenproteste. Die Frauen treten auch mit ziemlich starken so Frauen-Empowerment-Botschaften, Posters auf, die reagieren auch sehr auf sexistische Aussagen von Lukaschenka. Also belarussische Gesellschaft ist sehr traditionell, so offiziell gesehen. Die Botschaften, die wir vom Staat hören über die Frauen, das Bild der Frauen in der Gesellschaft ist immer noch eher Richtung Familienwerte, Kinder und so weiter. Also das ist die erste, glaube ich, Möglichkeit, wo die Frauen wirklich diese politische Bühne bekommen haben, zu sagen, nein, die Verfassung ist auch für uns geschrieben, ja, als Antwort auf Lukaschenka-Aussage, die Verfassung wäre nicht für Frauen. Ja.
Frau Schmetter, wie sehen Sie das? Ist das dann im strengen Sinn überhaupt ein, aus unserer Sicht, so ein feministischer Protest, oder ist es erstmal egal, Hauptsache es passiert politisch was?
Ja, schon die Frage ist interessant. Ne? Wer maßt sich an zu sagen, was ist Feminismus und wie kommen westliche Frauen eigentlich dazu, auf Bilder bewerten zu reagieren, die sie überhaupt nicht verstehen können, weil sie den Kontext nicht verstehen. Das, was Frau Drindova eben beschrieben hat, ist ja im Grunde eine Art Ironie der Geschichte. Ja, also die Frauen sind zunächst mal Stellvertreterinnen der inhaftierten, verschleppten Männer und sagen, wir stehen als Übergangskandidaten zur Verfügung, was eine klassische Funktion von Frauen oft im politischen Prozess ist, zu sagen, na gut, irgendjemand muss mal aufräumen, das mache ich jetzt, aber dann, wenn alles wieder in Ordnung ist, dann kommen die Kompetenten. So, mit dieser Figur geht's los. Und dann bringen die drei etwas fertig, was schon, finde ich, extrem ungewöhnlich ist. Sie sagen, wir repräsentieren unterschiedliche Frauenbilder. Da ist eben die freundliche Mutter und Hausfrau, die sagt, ich stehe hier nur aus Versehen, um meinen Mann zu vertreten. Da ist die Managerin, da ist die Feministin und Künstlerin. Und diese drei bilden ein weibliches Triumvirat, for the time being. Und dann entstehen Bilder, die wir hier, also vor allen Dingen der westdeutsche Feminismus, kritisch beäugen und im Grunde sozusagen nach dem Goldstandard bewerten und sagen, naja, also haben wir da jetzt eigentlich barbusige Frauen wie bei Femen oder ist es eigentlich Punk wie bei Pussy Riot? Nee, ist es beides nicht, ist irgendwie uncool, ist nicht Avantgarde, ist wahrscheinlich nicht wirklich feministisch. Und das finde ich wirklich empörend, weil es auch so denkfaul ist.
Also Sie, Frau Drindova, sagen ja auch, dass eigentlich nur durch diese Mischung der drei Frauen, dass die so ganz unterschiedliche Typen verkörpern, überhaupt so Massen mobilisiert werden konnten, weil sich da Leute plötzlich identifizieren konnten, die sich vielleicht mit so radikalen Feministinnen gar nicht so einverstanden erklärt hätten. Nicht?
Absolut. Also ich bin davon überzeugt, auch wenn wir das Ganze politologisch betrachten, das wäre nicht möglich gewesen, hätten diese Frauen die ganze Zeit nur über irgendwelche feministische Theorien gesprochen, dann hätten sie vor allem den männlichen Teil der Gesellschaft nicht erreicht. Ich habe ja auch wahnsinnige Diskussionen mit meinem eigenen Vater gehabt, 3 Wochen lang, wo er auch meinte, auf keinen Fall würde ich jetzt für eine ehemalige Hausfrau als Präsidentin abstimmen, auch wenn sie Übergangskandidaten. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich verbreitete Vision war in der Gesellschaft und ich kann mich auch über die ersten sogar Expertenreaktionen, männliche Expertenreaktionen Belarus erinnern. Die erste Reaktion hieß so ungefähr, ja, was können jetzt 3 schöne Frauen für die belarussische Politik machen? Oder nach der ersten Pressekonferenz hieß es bei einem Experten, ja, also der politische Teil der Kampagne ist jetzt vorbei. Ne? Und ja, das ist tatsächlich, das gehört zur belarussischen Gesellschaft. Ich finde es aber also wieder politologisch einfach genial, wie sie diese Kampagne aufgebaut haben, weil genau durch diese Kombination von traditionellen Botschaften, sie waren sehr emotionell, sie haben über Liebe gesprochen. Wer hat ja schon früher in der belarussischen Politik über Liebe gesprochen? Das ist ja sehr ungewöhnlich, ja, wenn man gegen so einen Autokraten auftritt, spricht man vor allem über Kampf und so und Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Sie haben persönliche Geschichten erzählt, sie haben über Kinder gesprochen und ihre Zukunft. Und das ist sehr nah an die Werte der belarussischen Gesellschaft. Gleichzeitig haben sie auch diese engere Teil der Gesellschaft getroffen, die schon was über Feminismus gelernt hat oder eben noch nicht gelernt hat, aber das Gefühl oder den Wunsch hatte, ja, sich als Frauen zu äußern. Das ist eben zum ersten Mal passiert.
Sie sagen ja auch in Ihrem Text, dieser Aufstand hat das Land schon in einer Weise verändert, die man kaum erwartet hätte. Inwiefern denn? Was hat sich jetzt inzwischen verändert?
Also wir haben jetzt kurz so ein bisschen über 3 Monaten. Heute ist Tag 100 plus schon eine Proteste. Natürlich so schnell kann sich die Gesellschaft nicht verändern. Also ich glaube, was ich gemeint habe, ist eher die Wahrnehmung der Frauen, also dieses Bild, dass eine weibliche oder eine schöne, attraktive belarussische Frau auch tatsächlich zu politischer Akteurin werden können und dass sie protestieren kann, dass sie überhaupt keine Angst hat, vor diesen Polizisten zu stehen, wenn sie weiß, dass sie geschlagen und sogar vergewaltigt werden kann. Das haben, glaube ich, vor allem belarussische Männer von ihren Frauen nicht erwartet. Das haben die Frauen selbst von sich nicht erwartet. Sie entdecken sich selbst sozusagen in diesen Protesten. Das hat sich schon verändert. Allerdings, was die Gesellschaft angeht, ich glaube, da haben wir mit längeren Prozessen zu tun. Änderung der politischen Kultur, die in den letzten 5 oder vielleicht 10 Jahren schon der Fall war. Und das, was wir heute sind, ist einfach so eine Folge davon.
Frau Schmetter, Sie vermissen ja in Ihrem Text vor allem solidarische Aktionen auch aus dem Westen, auch von Prominenten, wie es das sonst so gibt, die sich da solidarisieren. Was denken Sie, warum das so wenig passiert?
Ja, es ist ja immer misslich, sich über etwas aufzuregen, was nicht passiert oder sich zu fragen, warum etwas nicht passiert. Und trotzdem finde ich, dass es bemerkenswert ist, wie wenig das vom internationalen Feminismus beantwortet wird, wenn man wiederum Beispiele heranzieht wie Femen oder Pussy Riot, um jetzt eben feministische Aktionen aus dem östlichen Kulturkreis, in dem Fall aus Russland zu nehmen, die wahnsinnige Wellen geschlagen haben, weil Feministinnen reflexiv sich darin wiedererkannt haben, sagen, da kommt unglaublich viel zusammen. Wir sehen blanke Brüste als Kommentar zum Sexismus. Es gibt einen Angriff auf patriarchale Religion. Es gibt so Flitzeraktionen, die was Anarchisches haben. Und das bot offenbar ein hohes Potenzial von Identifizierung mit diesen frei flottierenden radikalen Elementen, die man am anderen Ende der Welt sieht und bejubelt. Und was mich Wunder nimmt und auch bestürzt, ja, ist die Abwesenheit von Fragen und auch von spontaner Solidarität mit einer ganz offensichtlich auch von Frauen getragenen friedlichen Revolutionsbewegung, die bisher einzigartig ist, auch in ihrer Inklusion, die vielleicht daher rührt, dass diese drei Frauen sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen keine Lagerbildung zwischen den coolen, reflektierten und den Hausfrauen und den Geknechteten, sondern wir gehen zusammen auf die Straße und dass das bis heute anhält, ohne, soweit wir wissen durch die Nachrichten, ohne Spaltungsbewegung. Das ist eigentlich für westliche Gesellschaften interessant zu lernen. Ich meine, wir kriegen keine Demo gegen, sagen wir, Weltwirtschaftsverträge hin, ohne dass irgendwo ein schwarzer Block auftaucht und die ganze Sache sprengt. Und wir sehen da eine friedliche Volksbewegung, der es gelingt, Gewalt bisher absolut zu verhindern, im Grunde genommen auch zu erdulden natürlich und trotzdem weiterzumachen. Und das ist so unglaublich berührend, bewegend und tatsächlich wieder neu, dass ich finde, es ist jede Beschäftigung, nicht nur jede Bewunderung, sondern auch jede Beschäftigung damit wert.
Frau Drindova, was hören Sie von Freunden oder Verwandten oder Leuten, die Sie vor Ort in Belarus kennen? Würden die sich auch da mehr Druck vom Westen, mehr Unterstützung, moralischen Support wünschen?
Ich habe tatsächlich viele Freunde, Freundinnen, die regelmäßig jeden Sonntag protestieren. Eine Freundin von mir, da haben wir zusammen studiert in Minsk. Ich komme ja selbst aus Belarus. Sie geht sogar mit ihrer ganzen Familie protestieren. Und ich sehe ja auch regelmäßig, was sie schreibt und denkt. Ich glaube, das war eher der Wunsch ganz am Anfang. Ich finde, Deutschland, aber auch die EU haben dieses Mal wirklich sehr langsam reagiert, auch was Richtung Solidarität geht. Also wir sprechen nicht mal über die Sanktionen, politische Maßnahmen, sondern wirklich über die Solidarität. Das hat etwas länger gedauert. Inzwischen gibt es schon mehrere Initiativen, Aktionen. Eigentlich ist Belarus so breit präsent in den letzten 3 Monaten gewesen, wie es noch nie war. Ich glaube, gleichzeitig haben sie auch Verständnis dafür, dass es ihre interne Sache ist. Also diese Revolution oder Protestbewegung ist jetzt im Vergleich zur Ukraine nicht geopolitisch. Das heißt, die Menschen stehen nicht für oder gegen EU oder Russland. Die stehen gegen Lukaschenko, gegen das System, das er gebaut hat. Die stehen für ihre eigene Menschenwürde, die sie jetzt zurückbekommen möchten sozusagen. Das heißt, sie sind gleichzeitig alleine gelassen und sie freuen sich auf die Solidarität. Aber sie haben klares Verständnis dafür, dass sie es sozusagen als Gesellschaft selbst leisten müssen. Und wenn ich sie frage, dann meine Freundin, woher denn dieser Mut kommt, weil die ist ja auch so eine ziemlich kleine Frau, die natürlich auch, hoffentlich nicht, aber die kann ja auch festgenommen werden, dann antwortet sie, dass ihre Angst davor, was mit dem Land und mit der Gesellschaft passieren kann, wenn sie aufhört zu protestieren, viel höher ist als die Angst, festgenommen zu werden. Davon bin ich sehr beeindruckt.
Olga Drindova und Elke Schmitter, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und das Buch, in dem die Texte von Elke Schmitter und Olga Drindova und vielen anderen Autorinnen erschienen sind, trägt den Titel Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution und ist bei der Edition Foto Tapeta erschienen.